Hallo und danke, dass Sie uns hören. Uns, podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Hier mit Folge 44. Im Schatten zweier Sommer. Das ist der Titel des neuen Romans von Jan Konefke. Der real existiert habende Autor Josef Roth, und ich bin sicher, dass jetzt in Ihren Synapsen der Titel Radetzky-Marsch kurz aufblinkt. Also der real existiert habende Autor Josef Roth und die erfundene geliebte Fanny sind die beiden Hauptfiguren. Dieser Roman also ist das eine Schwerpunktthema der folgenden Folge. Und das andere ist der Autor selbst, Jan Konefke. Vielen Dank, dass du hierher gekommen bist, sozusagen als Zwischenstation einer längeren Reise von Bukarest ins Rheinland. Der dritte im Runde ist heute zum ersten Mal in podcastliteratur.de dabei. Das ist Klaus Wiegerling. Im Hauptberuf ist er Philosoph und emeritierter Professor am KIT in Karlsruhe, aber auch mit einer langen Lebensgeschichte in Sachen Literatur. Von der Mainzer Literaturszene vor 50 Jahren und 40 Jahren über Arbeit in der rheinland-pfälzischen Autorenszene bis zum Redaktionsmitglied der Literaturzeitschrift Krautgarten und natürlich eigenen literarischen Veröffentlichungen und ganz vielen philosophischen Veröffentlichungen. Aber gleich zurück zum Gast, Jan Konefke. Er ist 1960 in Darmstadt geboren, hat in Berlin Germanistik und Philosophie studiert und arbeitet seitdem als freier Schriftsteller. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Bücher er schon veröffentlicht hat. Ich schätze, 15 sind es mal vorneweg. Romane, Erzählungen, Gedichte, ein Hörspiel und Übersetzungen gibt es von ihm. Von 1995 bis 2003 lebte er in Rom. Danach und bis heute pendelt er zwischen Wien und Bukarest. Nicht nur persönlich und real, sondern auch fiktional ist er sozusagen mit den Themen seiner Bücher von Darmstadt aus immer mehr nach Osten und Südosten geraten. Jan Konefke, wie kam das? Wer war schuld? Das Leben, die Liebe oder die Literatur oder ein Knäuel von allem zusammen?
Ein Knäuel von allem zusammen, mit Sicherheit, denn ich hatte eine Schaffenskrise, als ich in die Villa Massimo nach Rom kam.
Viele Leute haben da Schaffenskrisen.
Ja, nicht in der Villa selbst, sondern ich habe sie schon mitgebracht. Das Leben dort, die Welt dort, die andere Kultur dort, die andere Sprache haben mich sehr affiziert, dass ich festgestellt habe, dass hier mein Schreiben wieder in Gang kommen kann. Deswegen bin ich, glaube ich, geblieben. Nachdem das eine Jahr das Stipendium in Villa Massimo zu Ende war, habe ich mir dann ja eine kleine Wohnung in San Lorenzo, dem Studentenviertel von Rom, genommen. Eine Studentenbude, könnte man sagen. Und habe dann nach und nach, das ging nicht sofort, aber wieder Tritt gefasst mit dem Schreiben, mit dem Prosaschreiben maßgeblich. Mit den Gedichten ging das eigentlich besser. Aber die Prosa, da hatte ich das Gefühl, mit den Büchern vorher, mit den Prosabüchern war ich in eine Sackgasse geraten. Und dann kam die Liebe hinzu. In Rom kam die Liebe hinzu.
Mit einer Römerin?
Mit einer, na gut, es gab noch einige Affären. Aber die große Liebe habe ich dann in Rom getroffen bei einem Maskenball in der Villa Medici. Die große Liebe war nicht maskiert. Ich doch. Es konnte nur zu meinem Vorteil sein. Das war eine Rumänin, mit der ich jetzt verheiratet bin, schon seit in diesem Jahr werden es 25 Jahre. Damals konnte ich kein Rumänisch und sie konnte kein Deutsch. Sie machte gerade eine Fortbildung in Sachen restaurierender Architektur. Das hieß, wir mussten in einer Drittsprache miteinander sprechen und das bot sich an, das auf Italienisch zu tun, wenn wir schon gerade in Rom sind. Und das ist eigentlich auch unsere Intimsprache geblieben. Das heißt, wir sprechen manchmal Rumänisch, manchmal Deutsch miteinander, aber eigentlich sprechen wir, wenn wir alleine sind und es schnell gehen soll, Italienisch. Das ist sozusagen auch der literarische Anteil nochmal dazu, denn Literatur ist ja nicht, wie man landläufig sagt, aus Sprache gemacht, sondern sie ist Sprache. Und wenn man verschiedene Sprachen noch in verschiedenen Sprachen, in anderen Sprachräumen sich aufhält, mit verschiedenen Sprachen zu tun hat und das Gefühl hat, in einer anderen Sprache könnte man den Satz viel schlanker, viel besser, viel griffiger formulieren als in der eigenen, das belebt natürlich die Auseinandersetzung mit der eigenen Sprache ganz besonders. Übrigens war das dann auch der Grund, warum ich in Rom nicht bleiben mochte. Es gab auch einen Anlass, das hing mit der Wohnung zusammen, die wir nicht mehr behalten konnten. Ich tat damals alles dann auf Italienisch, jahrelang. Ich sprach mit meiner Frau Italienisch, mit den Freunden, ich las Italienisch, ich hörte italienisch Radio und so. Alles tat ich auf Italienisch, außer das Schreiben. Wenn ich am Schreibtisch saß, schrieb ich auf Deutsch in meiner Muttersprache und hatte manchmal dann das Gefühl, dass ich gar nicht mehr weiß, wie das Deutsche funktioniert. Also ich war sehr verunsichert. Und habe dann, als uns diese Wohnung abhanden kam, habe ich zu Christina gesagt, ein Stück im Jahr, gewisse Zeit lang im Jahr, muss ich mich im deutschen Sprachraum aufhalten. Und nach Berlin zurückgehen wollte ich nicht, da hatte ich ja mich 14 Jahre aufgehalten. Und stattdessen bot sich Wien an, weil es auch auf der Strecke zur Heimat meiner...
Ein Kompromiss sozusagen.
Ja, genau. Ich habe natürlich später festgestellt, dass Deutsche in Wien natürlich ein anderes ist, als das, das ich spreche. Aber auch das ist belebend und es ist auf jeden Fall auch Deutsch. Also es ist ein Knäuel aus verschiedenen Motiven.
Und jetzt habt ihr lebt in Wien und Bukarest?
Ich habe zum Beispiel sehr viele gute Freunde, auch unter Autorinnen in Rumänien. Darum würden wir uns ja bringen. Wir sehen uns fast jeden Monat einmal. Warum sollte man das machen, wenn es geht?
Und du übersetzt auch, oder hast du übersetzt?
Und ich übersetze auch. Ja. Ich habe jetzt auch jüngst ein Buch, eine Auswahl, die ich getroffen habe, mit Gedichten von Nikita Danilov, übersetzt und herausgegeben und benachwortet. Und ich möchte gerne Gabriela, unsere Freundin Gabriela Adamestanu, auch übersetzen mit ihrem letzten Roman. Ein Kapitel davon ist auch bei Sinn und Form schon erschienen in meiner Übersetzung. Wenn wir einen Verlag finden, das ist die
Frage. Das heißt, du bist praktisch in drei Literaturszenen zu Hause, in Bukarest in der rumänischen, in Wien in der österreichischen, ja, und in Deutschland auf Lesereisen und Besuchen von Freunden, genau, und Verwandten, genau, Bekannten in der deutschen.
Genau, und in Wien, muss ich auch sagen, war ich lange Zeit ein bisschen, habe ich gefremdelt und die mit mir. Aber das hat sich jetzt geändert, maßgeblich auch durch den neuen Roman. Also der ist sehr, sehr breit wahrgenommen worden in Österreich, war sehr erfolgreich in Österreich und das freut mich ganz besonders, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich habe auch gewissermaßen geliefert für die Lebensqualität, die mir dort geboten wird.
Damit bist du zu einem österreichischen Autor geworden. Gleich mir dazu, wir müssen das noch nachtragen, das wissen nicht alle Leute, auch ich habe nicht alles gewusst, ich bekenne, ich habe eigentlich nur einen Roman gelesen von Josef Roth und die Legende vom Heiligen Trinker, die mir übrigens gar nicht so doll gefällt, wie die immer hoch gelobt wird, müssen wir nicht drüber reden. Der Klaus Wiegerling hat aber viel mehr Josef Roth gelesen als ich zum Beispiel. Also, wer war Josef Roth? Ein deutschsprachiger, österreichischer oder österreich-ungarischer, ein K&K-Schriftsteller?
Nein, ein österreichischer. Man sagt schon österreichisch, weil er ja nicht ungarisch geschrieben hat. Natürlich, K&K, ein Schriftsteller der K&K-Monarchie, die es aber, als er begann, ja schon bald nicht mehr gab. Er ist einer, der sich an das K&K erinnert, mit Sehnsucht und, würde ich sagen, zumindest teilweise berechtigter Sehnsucht. Er ist ein jüdischer, österreichischer Schriftsteller.
Die Familie stammt aus Brody.
Aus Brody,
der damals in der Ukraine, genau, westlich von Lemberg.
Nein, östlich von Lemberg.
Östlich von Lemberg, ja. Okay. Brody war damals zu 80 oder sogar 85% mit jüdischer Bevölkerung. Also ja, wann ist Josef Roth geboren?
1894.
Seine wichtigsten Bücher...
Der Radetzky-Marsch dürfte der bekannteste sein. Der Nachfolgeband, die Kapuzinergruft, ist auch sehr bekannt. Dann Hiob ist für mich eins der schönsten seiner Bücher. Beichte eines Mörders zum Beispiel ist nicht so bekannt, halte ich auch für einen ganz grandiosen Roman. Was würdest du noch sagen?
Mein persönliches Lieblingsbuch war Tarabas.
Was hat dir an den Rotbüchern besonders gefallen? Was hat dich davon fasziniert?
Ja, das war zunächst mal einfach die Sprache. Roth ist ein ungeschwätziger Autor. Er kann Personen charakterisieren, indem er sie was tun lässt. Er zeigt, was sie unterlassen. Er zeigt, wo sie innehalten, was sie betrachten. Das schafft er auf zwei Seiten, ohne eine Reflexion. Man weiß genau, wie es in ihm ausschaut. Er sieht es genau. Wird's genau. Und das kann nicht jeder Autor. Also es ist eine sehr klare, präzise Sprache. Gelegentlich gibt's auch Dialoge, aber prinzipiell ist es keine dialoglastige Literatur.
Was eigentlich im Widerspruch steht, Jan Konefke, zu dem, wie der Josef Roth vor allen Dingen auch in der zweiten Hälfte, also 1930 und folgende, charakterisiert wird, nämlich, dass er gern erzählt, gern Legenden, Sprüche, Märchen aus der kassidischen Welt des Ostens erzählt.
Aber ich glaube, auch in seinen Gesprächen war er auch mitunter gestochen scharf. Es sind ja sehr viele sehr witzige, geistreiche, pointierte Bemerkungen von ihm übermittelt. Zum Beispiel, als er in Ostende im Café saß, hat man ihn gefragt, mit Blick auf das Meer, hat man ihn gefragt, ob er denn schon mal im Wasser gewesen wäre. Und seine Antwort war, wieso kommen denn die Fische ins Café?
Genau, das ist aber der Grund, ins Wasser zu gehen, weil die Fische nicht ins
Ja, so könnte man das auch sehen, ja. Eine Rotforscherin hat mich, nachdem das Buch erschienen war, hat mich angeschrieben in Wien und hat gesagt, dass sie mich erstens wahnsinnig beneiden würde, dass ich in dem Haus wohne, über das wir gleich noch sprechen werden. Zum anderen hat sie gesagt, und das mit der erfundenen Geliebten sei überhaupt nicht abwegig, denn sie sei darauf gekommen, dass es da jemanden gegeben habe. Und auch da gibt es einen Wortwechsel, denn diese Geliebte war eine verheiratete Frau. Er hat 1915 geheiratet. Der Ehemann hat ihn dann wohl gefragt, weil Josef Roth war wohl relativ aufdringlich, und hat ihn gefragt, Sie lieben meine Frau, wie wollen Sie sie denn ernähren? Und daraufhin hätte Roth erwidert, ich will sie ja nicht ernähren, ich will sie lieben. Also er konnte sehr gestochen, scharf, sehr witzig reagieren. Und so ist das auch in den Büchern. Die sind das, was Klaus gesagt hat, empfinde ich auch so. Es ist sehr präzise beobachtet und entsprechend auch beschrieben. Es ist manchmal fast sogar, dass die Satzstruktur simpel wird. Aber sie ist nie so, dass man sie als simpel empfindet, weil sie eben so genau in der Beobachtung ist.
Das erklärt oder ist ein Teil der Erklärung deiner stilistischen und sprachlichen Gründe, Roth zu lieben und zu schätzen und auch über ihn zu schreiben. Es gab oder gibt auch einen ganz manifesten Grund.
Ja, das ist ein Teil des Grundes, sagen wir mal. Das ist also die Faszination nicht nur für seine Sprache, nicht nur für den Autor, sondern auch für die Welt, die er repräsentiert. Diese jüdische, galizische Welt. Meine Tante Eva Marie Konefke ist die Tochter eines Schildermalers aus Galizien, aus Przemyśl, und einer christlichen Mutter, also nach jüdischem Gesetz keine Jüdin. Die hat mir viel aus ihrer Kindheit im Scheunenviertel, im Berliner Scheunenviertel erzählt. Und für mich hat sich der mit diesem Roman über Josef Roth in Wien, hat sich sozusagen da auch ein Kreis geschlossen. Der Roman über meine Tante, Paul Schatz im Uhrenkasten, als Geschichte eines Jungen erzählt, ist von 2000. Das ist die Scheunenviertelgeschichte. Und jetzt habe ich geschrieben über dieses Haus, das in der Leopoldstadt in Wien liegt, auf der Matzesinsel auch genannt wird, weil dort die osteuropäischen Juden ankamen, genauso wie im Scheunenviertel. Jüdischer Bezirk, der zweite Bezirk in Wien. Und jetzt habe ich darüber geschrieben. Das ist für mich auch eine runde Sache. Also es gibt viele Gründe, aber jetzt dieser unmittelbarste aller Gründe, auf den du jetzt hinaus willst, ist der, dass ich festgestellt habe, nachdem wir in 2003 nach Wien gegangen sind, in ein Haus in der Rembrandtstraße 35 gezogen sind, einige Zeit später festgestellt habe, dass auch Josef Roth dort gewohnt hat. Und zwar
kein Schild dran.
Kein Schild dran, nein, überhaupt nichts. Jetzt hängt ein Schild dran, weil ich das initiiert habe, und meine Frau und ich das initiiert haben.
Die Wohnung ist sofort um 50% gestiegen.
Es ist nicht unsere. Also es ist nicht unsere Wohnung, in der er gewohnt hat. Er hat im Hochparterre gewohnt, in der Wohnung dort, als sogenannter Zimmerherr, wie die Wiener sagen, Untermieter.
Stube oder was,
ja. Untermieter. Und das habe ich erst herausgefunden bei Claudio Magris in dem Buch Die Donau von 1986, Autobiografie eines Flusses. Da gibt es ein kleines Kapitel, das ist überhaupt so in kleinen Kapiteln verfasst, Rembrandtstraße 35. Und ich schlage das auf, also ich kannte das Buch von früher, aber da war mir das natürlich nicht aufgefallen. Und ich schlage das auf im Jahre 2006, 2007, 2008, ich weiß es nicht mehr genau, und denke, huch, das sind ja wir. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Mittlerweile ist es ganz einfach zu finden, nicht nur, weil die Gedenktafel inzwischen da hängt, sondern auch im Internet schon seit längerer Zeit ist sogar der Meldezettel zu finden. Josef Roth hat sich da angemeldet, polizeilich unter dieser Adresse angemeldet, im April 1914. Bei mir ist das jetzt ein bisschen verschoben.
Da ist er als Student.
Da ist er als Student
aus nach Wien gekommen.
Nach Wien gekommen. Ja. Das ist, man weiß nicht genau, ob 1913 oder 1914, seit wann er dort wohnte. Er war auf jeden Fall bei einem Zionistenkongress 1913 in Wien zu Besuch. Übrigens mit ihm zusammen, aber sie kannten sich nicht, Franz Kafka, bei demselben Kongress. Wann er genau da in Wien eingezogen ist oder wohnhaft wurde, das weiß man nicht genau. Aber immatrikuliert hat er sich für das Sommersemester 1914 an der Universität. Übrigens ist auch dort auf der Immatrikulationsbescheinigung ist auch diese Adresse vermerkt. Ja, und das war für mich natürlich ein gefundenes Fressen gewissermaßen, denn ich dachte, oh, wenn ich jetzt so einen großartigen Nachbar, ehemaligen Nachbar habe, da kann ich nicht widerstehen. Da muss ich mal darüber was schreiben, schon gar, als ich festgestellt habe, dass es eigentlich gar nichts gibt.
Über diese Zeit.
Ja, genau.
Über andere Zeiten
gibt es
ganz viel.
Ja.
Ja, wir reden im Grunde genommen schon vom Buch. Das hat zwei Abteilungen sozusagen. Die erste Abteilung behandelt also diese Zeit, Frühling bis Sommer von 1914, wo Josef Roth eben als junger Student von Lemberg, glaube ich, nach Wien gekommen ist, um da zu studieren. Er hat Deutsch, er hat Germanistik
Philologie, studiert. Philologie, ja, Literatur.
Studiert. Und du dichtest ihm jetzt da eine Liaison an, die rein platonisch verläuft in dieser Zeit, zu einer der Töchter dieses Schuhmacherpaares, bei denen er zur Untermiete wohnt. Das ist, sagen wir mal, die eine Hälfte des Buchs. Und die Form ist Tagebuch. Du erfindest Tagebuch und lässt diese Fanny, 17 Jahre ist sie alt, lässt sie Tagebuch schreiben.
Ja.
Warum diese Form?
Es geht ja um eine junge Liebe. Und dass es überhaupt eine Liebesgeschichte wurde, hängt an einem Satz von Josef Roth, für mich gewissermaßen die Initiation dann darstellte. Die Liebe macht nicht blind, sondern im Gegenteil sehend, heißt das verkürzt zitiert. Aus Beichte eines Mörders übrigens. Da habe ich mich erleuchten lassen von diesem Satz. Und gesagt, wenn ich ihn erzählen will, dann erzähle ich ihn gesehen aus liebenden Augen einer jungen Frau. Und das Tagebuch, das stellt natürlich so etwas wie den Akut dieser jungen Liebe, einer jungen Frau, die noch unerfahren ist in der Liebe, eines jungen Mannes. Er ist ja dann erst sogar noch 19. Er wird erst im September des selben Jahres 1914, 20, also 2 Jahre Unterschied. Wie die beiden das jetzt wirklich von Tag zu Tag erleben, diese Annäherung, dass sich wieder voneinander entfernen, dass miteinander vertrauter werden und so weiter, dass man das wirklich in jeder Einzelheit
erlebt. Lies eine Stelle aus dieser Zeit.
Ja.
Unbedingt. Seite?
40. 28. Februar, Samstag, am Abend. Heute begegnete ich unserem Zimmerherrn. Er holte sich Wasser vom Stiegenhaus. Roth wollte ins Kabinett, ich aus dem Haus. Um ein Haar rannten wir ineinander. Mit seiner schwappenden Kanne im Arm musste er auf Verbeugung und Handkuss verzichten. Sich nicht einwandfrei zu benehmen, empfand er als unangenehm. Es war nicht zu verkennen. Und ich muss sagen, er tat mir fast leid. Um sich von seiner Befangenheit zu befreien, legte er Unnahbarkeit und Verklemmtheit ab und antwortete mir nicht mehr einsilbig. Ich erkundigte mich, ob er sich mit der inneren Stadt und der Uni vertraut gemacht habe, und er schilderte mir seine Wege im ersten Bezirk zwischen Herrengasse, Hofburg und Volksgarten. »Ich finde mich leidlich zurecht«, sagte er, und gestand, anfangs sei er erschlagen gewesen. Straßenbahnen, Passanten, schimmernde Schaufenster, Parks, Theater, Konditoreien, alles dreht sich und dreht sich, als sei es ein Karussell, bis ich einen Kreiselwurm kriege. In meiner Heimatstadt braucht man nicht mehr als Minuten von einem zum anderen Ende. Mit dem Fiaker werfe ich ein. Nein, zu Fuß, widerspricht er mir mit einem Grinsen. Wir haben ja faktisch nichts außer Kaserne und Marktplatz, Hauptstraße und Bahnhof zu bieten. Und außerhalb Brodis nur Steppe und Sumpf. Bei uns spielen keine Kapellen, Mazurkas und Polkas im Park, zwischen Blumengirlanden, zu schweigen von Walzerorchestern, in einem verspiegelten, falschgold verkleideten Ballhaussaal. Bei mir daheim finden alle Konzerte unter weitem und sternenbesprenkeltem Himmel statt. Der endlose Himmel ist unser Plafond. Und zur engeren Auswahl stehen Grillengesang oder Froschquaken. Er hat mich beeindruckt. Das kann ich nicht leugnen. Wenn er will, ist er witzig und schlagfertig. Nur von seiner Blechkanne mochte er sich nicht trennen, um mich auf Abstand zu halten und keine Vertraulichkeit aufkommen zu lassen, ist mein Verdacht. Und was ist mit Schwabi im Westen von Lemberg? Gab er vor Papa nicht Schwabendorf als seine Heimat aus? Und jetzt soll seine Heimatstadt Brody im Osten sein? 1. März, Sonntag, am Vormittag. Von der Sache mit Schwabi und Brody verriet ich vor Mama und Papa kein Wort. Ich mag keinen Menschen verschirken und will mir es sicherer werden, warum er sich widerspricht. In seinem Gesicht, das ich besser erkennen konnte als bei unserer ersten Begegnung im Stiegenhaus, las ich nichts Verschlagenes oder Gemeines. Etwas blinkend Ironisches in seinen Augen, ja, neben tieferer Ernsthaftigkeit. Eine andere Sache, die ich nicht vergessen darf. Roth spricht ein Hochdeutsch, das musterhaft ist. Es sitzt korrekt, wie der Binder am Burschen sitzt. Das ging mir auf, als er von unserem Kaiser sprach und seine Stimme zu schwelgen begann. Ich konnte mir in meinem Brody nicht vorstellen, jemals ins Herz unseres Reichs vorzudringen und faktisch dem Kaiser benachbar zu sein. Ich denke an unseren Monarchen beim Schlafengehen, der um diese Stunde mir gleich in sein Bett steigt, und lausche, mein Ohr an der Wand, seinem Atem von nebenan, dem Atem des Habsburg am Leben erhaltenen Herrschers. Sie irren sich, lieber Herr Roth, warf ich ein. Nebenan atme ich, nicht der Kaiser. Wir brachen beide in Lachen aus. Ich zittere vor Frost wie ein Lampelschwaf, kann nicht mehr sitzen und schreiben und schließe.
Es wird hier ja schon auf etwas verwiesen, was bei der neueren Beschäftigung mit seiner Biografie für mich doch noch mal so ein paar neue Einsichten gebracht hat. Er hat mich ja sehr stark an Jacques Cocteau erinnert, den französischen Regisseur und Autor, der ja sozusagen die Schwindelei zur Lebensform erhoben hat. Und mir war nicht so ganz klar, wie nah der gute Josef Roth an Cocteau dran war. Ich habe mich auch gefragt, du hast ja eine Form der Auseinandersetzung mit Roth gewählt, die sozusagen fiktional eingebettet ist. Ob hier auch in gewisser Weise eine Inspiration von Roth ausgegangen ist. Die Schwindelei, ich weiß nicht, ob das das zutreffende Wort ist. Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber die hat bei ihm ja auch eine Funktion gehabt. Also es gibt jetzt so die verständigen Schwindeleien, also die man gut nachvollziehen kann, dass er in Wien nicht sofort als Jude erkannt sein wollte. Es war auch in Wien, obwohl es sehr viele Juden gab, nicht so ganz einfach, in bestimmte Kreise zu kommen, vorurteilsfrei behandelt zu werden und dergleichen. Kann man nachvollziehen, ohne Frage. Aber es gab da noch andere Dinge. Zum Beispiel am Ende seines Lebens, man wusste nicht genau, war er getauft, war er nicht getauft. Jedenfalls ist er katholisch beerdigt worden. Und er hat sich dann abwechselnd mal als Jude, dann als Katholik ausgegeben. Man darf es sich nicht so einfach machen. Also er wollte die Leute nicht einfach nur, wie soll ich sagen, vergaggeiern, sondern er wollte ihnen damit auch etwas mitteilen. Er hat das KUK-Reich auch damit verteidigt, dass er gesagt hat, das war ein Land, wo man ohne Probleme Jude und Deutscher sein konnte. Ohne Probleme Atheist und Tscheche. Oder?
Das stimmt ja nicht. Ich meine, die Juden aus Galizien waren doch in der KUK, Jan, du musst mich korrigieren, dritte Klasse wären die Wiener Deutsch-Österreicher, die erste Klasse waren.
Moment, also, und aber denk mir mal an die große KUK-Literatur, die wesentlich auch jüdisch geprägt war. Also Kafka war Jude, Bruch war Jude. Also ich habe die immer gerne gelesen, weil die auch sozusagen den ganzen Kosmos in einem Reich sozusagen
vereinigt. Ja, vielleicht hat das zu ihrer ungeheuren Literatizität gehört, dass sie Underdogs waren in diesem großen K&K-Reich. Deshalb würde ich jetzt sagen, sind sie zu großen Literaten geworden, weil wenn sie zur hoch anerkannten Bourgeoisie, K&K-Bourgeoisie gehört hatten, hätten sie gar nicht angefangen zu schreiben. Warum? Es gibt doch genug Geld und Pferde und Golfspiele und Frauen.
Sie konnten schon Anerkennung erfahren, so war es nicht. Aber wenn man jung war und noch nicht etabliert war, konnten wir schon ein Problem gehabt haben. Also ich denke, ein Freud hat auch Anerkennung erfahren. Elias Canetti sehr viel später erst Anerkennung erfahren. Also,
Freud hat aber auch Probleme.
Natürlich, er hat auch Probleme gehabt. Und man muss dann auch nochmal unterscheiden, eine intellektuelle Anerkennung ist das eine, eine Anerkennung, was die Führung der eigenen Existenz anbetrifft, ist nochmal was völlig anderes.
Ich denke, es stimmt beides. Es stimmt beides, natürlich auch zum Beispiel, weil Klaus das eben gesagt hat mit Wien, Antisemitismus, das war wirklich also sagen ein Sündenfuhl an Antisemitismus natürlich, dieses Wien, gerade dieses Wien, denken wir nur an den Bürgermeister Karl Lueger, der so gerne Lüger ausgesprochen wird, mit OE geschrieben, das war der geistige Ziehvater oder ungeistige Ziehvater von Adolf Hitler mit seinem unglaublichen Antisemitismus. Und natürlich haben jüdische, vor allem osteuropäische Juden, die nach Wien kamen, haben das erfahren. Es gab sogar eine gewisse Distanzierung und Abwehr der Wiener Juden, vor allem natürlich der Bessergestellten gegenüber diesen osteuropäischen Juden. Es war aber in Berlin gegenüber denen im Scheunenviertel auch nicht anders, weil natürlich dann, wenn die Verwandten kommen, die so arm sind, die so bitterarm sind, die auch vielleicht nicht so kultiviert sind, dass man Angst davor hat. Es stimmte beides gleichzeitig eben, weil es sozusagen das andere gegenüber dem Nationalismus war und vor allem auch gegenüber den Ideen von ethnischer Säuberung, das gab es eben nicht. Und das ist im Grunde die Theorie, wie du sie nennst, aber die den Roth dazu bringt, dann nachher diesen Zusammenbruch des KOK-Reichs so zu bedauern und nie verschmerzt zu haben, dass der Nationalismus der Grund war, dass dieses Reich auseinandergefallen ist und dass der Nationalismus im 20. Jahrhundert zu unglaublichen Leid und unglaublich vielen Toten und so weiter geführt hat. Und ja, heute schon wieder im Schwange ist.
Ja, also genau. Buch, aber eben
genau. Auch Roth. Wenn ich das noch sagen darf zu dem, was Klaus gesagt hat. Genau das will ich auch in meinem Buch hervorbringen. Ich will zeigen, dass diese sogenannte Schwindelei ganz viele Motive hat und ganz viele Seiten hat. Und natürlich ist er auch ein Fabulierer erster Klasse und ein Fabulierer, der erfindet halt Geschichten. Manchmal also völlig ohne Not hat er Sachen erfunden.
Kein Fabulierer im stilistischen Sinne beim Schreiben. Da möchte ich nochmal drauf zurückkommen.
Im Geschichtenerzählen schon. Aber nicht im stilistischen. Also wenn man das stilistisch, meint, ja, dann
das, was der Anfang von Klaus war, dass er sagt, ich mag diese Schnörkellose.
Ja, man könnte
gerade nicht verzählters Sprache.
Man könnte als Gegensatz zum Beispiel Thomas Mann nennen, nicht? Der sich auch diese Ironie von oben herab, diese Ironie hat gegenüber dem Stoff und der natürlich unglaublich ziseliert schreibt, wenn er jetzt Josef und seine Brüder. Das ist auch fantastisch, faszinierend, aber es ist, er braucht eben wirklich sehr viel Platz und Raum und Worte. das braucht der Roth nicht. Und trotzdem ist die Stimmung da, die Atmosphäre da. Genau das wollte ich zeigen mit dem Buch. Es gibt sehr viele Gründe für dieses Verhalten von ihm. Ja. Und das hat etwas zu tun, eben, dass er nicht zulassen will, dass Menschen von außen eingeordnet werden und festgelegt werden auf eine bestimmte Identität. Und deshalb auch all diese Dinge, Katholik, Jude, er sagt ja, dass ich ein Jude bin, das ist genauso zufällig, wie dass ich einen blonden Schnurrbart habe. Er will sich nicht festlegen lassen von anderen und er will auch nicht, dass andere festgelegt werden durch andere und schon gar nicht durch den Staat oder eine Partei oder irgendwie etwas.
Zurück zum Buch Im Schatten zweier Sommer, wovon wir jetzt geredet haben, diese Monate im Jahr 1914, sind sozusagen die erste Hälfte, ich habe keine Seiten gezählt, ungefähr, Pi mal Schnauze. Dann gibt es einen Sprung und das zweite Großkapitel, also die zweite Hälfte des Buches, spielt 1938 im Paris der Exilanten, die vor dem Nazireich geflohen sind. Der Krieg ist noch nicht ausgebrochen, steht aber vor der Haustür sozusagen schon. Und da machst du jetzt kein Tagebuch, da schreibt die Fanny, trifft er also den Josef Roth wieder, nachdem sie in der Zwischenzeit in anderen Dingen und anderen Beziehungen unterwegs war. Da trifft sie den wieder in einem Café im Kreis der Exilanten. Es gibt ja eine Rahmenerzählung, da müssen wir gleich was dazu sagen, bilden die Grundlage angeblich Audiokassetten, ja, die dem Präsentatoren dieser ganzen Geschichte, sowohl des Tagebuchs als auch der Kassetten, zugespielt wurden.
Die sie ihm hinterlassen hat.
Die hat sie ihm hinterlassen.
Ja, genau.
Ja, und das ist dann eigentlich eine Ich-Erzählung, der Fanny. Vorher ist es Tagebuch. Es ist alles sowas wie eine halbe Ich-Erzählung oder ein halber innerer Monolog. Denn Tagebuch ist ja im Grunde genommen auch eine Form von innerem Monolog. Mhm. Und bei Kassetten auch. Wenn ich etwas auf Kassette babble, ist es einerseits sowas wie ein innerer Monolog, ist aber auf der anderen Seite auch eine Rede an Hörer schon. Ja? Mhm. Das war dir vermutlich bewusst natürlich.
Ja, natürlich. Also weil wir auch vorhin noch mal von der Tagebuchform gesprochen haben, dieses Akut, dieser jungen Liebe, dass wir uns darin befinden, indem wir dem Tagebuch folgen, liegt ja daran, dass man das so unmittelbar erlebt, liegt daran, dass es ein intimes Gespräch mit sich selbst ist. Also das intime Gespräch der Fanny mit sich selbst. Während die Erinnerungen, die hat sie ja schon aufgesprochen auf die Kassetten, um sie ihrem Großneffen zu hinterlassen.
Hat sie die, das habe ich nicht mehr präsent vom Lesen, hat sie die extra für ihn?
Ja, weil sie lange Zeit nichts davon wissen will, wenn man sie darauf anspricht, als der Großneffe sie einmal darauf anspricht, es gibt das Gerücht in der Familie, du kanntest den Josef Roth, dann will sie nicht darüber reden. Und ganz am Ende ihres Lebens erzählt sie dann was, aber sehr sprunghaft und merkt, dass er interessiert ist daran, zu erfahren, was da wirklich passiert ist, wie sie ihn gekannt hat. Und dann hinterlässt sie ihm tatsächlich diese 10 Kassetten. Das heißt, sie wendet sich schon an jemanden. Und das bleibt jetzt natürlich offen, wie weit diese Aufnahme, diese 10 Kassetten von dem Großneffen dann bearbeitet worden sind.
Lies einfach mal dann aus dieser Zeit im Schatten des zweiten Sommers sozusagen 1938 in Paris. Da hat vielleicht, das soll man oder muss man dazu sagen, Josef Roth in Hotels gelebt, ja, wie viele Emigranten, und zwar nicht in dollen Hotels, obwohl er in dieser Zeit viel besser verdient hat, als er, glaube ich, immer so vor sich hin und auch öffentlich gejammert hat. Ne? Er war einer der bestbezahlten deutschen Journalisten
in den 20er Jahren.
Und in den 30er Jahren, aber immer noch.
Zeitweise ein Salär von 2000 Mark gehabt für 2 Beiträge im Monat. Muss ich das mal überlegen. Und das war ein Haufen Geld, also das war weiß Gott nicht wenig. Ne?
Man muss aber dazu sagen, dass er auch sehr generös war und nicht nur Leute eingeladen hat, wenn er da am Tisch saß und getrunken hat, sondern eben auch Notbedürftigen Geld gegeben hat. Man weiß, dass er ja dann Stefan Zweig um Geld angegangen ist und einen Teil des Geldes dann sofort weitergegeben hat, wenn dann eine Summe von dem noch viel reicheren Stefan Zweig kam. Und da kamen einige Summen. Stefan Zweig hat sich da tatsächlich gegenüber seinem Freund Josef Roth nicht lumpen lassen. Er hat ihm wirklich sehr viel Geld gegeben. Gut, ich lese diese Passage. Wenn ich in Paris endlich Tritt fassen wollte, musste ich einen Broterwerb ausfindig machen. Das erwies sich als keineswegs einfaches Vorhaben.
Kurzer Einschub von mir. Mhm. Wer spricht, ist Fanny, nicht Josef Roth. Ich sage das nur zur Erklärung, weil wir jetzt so viel von Josef Roth gesprochen haben. Also, dieses Ich ist die Fanny.
Ist wieder wie im Tagebuch die Fanny. Wenn ich in Paris endlich Tritt fassen wollte, musste ich einen Broterwerb ausfindig machen. Das erwies sich als keineswegs einfaches Vorhaben. Eine Stelle annehmen, das durften wir nicht. Man verweigerte uns eine Arbeitsbewilligung, und wer nicht freischaffend war, hatte keine Wahl, als sich sein Auskommen schwarz zu verdienen. Am anderen Tag machte ich mich auf den Weg, um im Hilfskomitee einen Rat einzuholen. Vom Laufen erhitzt, legte ich meinen Mantel ab, bat zu erfahren, wer vor mir an der Reihe sei, und lehnte ab, als man mir einen Sitzplatz anbot, ohne mich bei dem Herrn zu bedanken, der zauderte, seinen Hut wieder aufsetzte und auf die Bank sank. »Verzeihen Sie«, sagte ich fahrig, als ich es bemerkte, und trat auf das Sprechzimmer zu. Rechter Hand, an der Ecke des Tisches, saß Josef Roth, studierte ein Blatt Papier, kratzte sich an der Stirn und beriet eine Frau auf der Stuhlkante neben sich. Unvergesslich ist mir, wie er sich zu der Frau verhielt, die um die 60 war, mit einem aschgrauen Gesicht und ein schweres Leiden verratenden Augenringen. Sie kam mit dem amtlichen Schriftkram nicht klar, und als sie in Schluchzen ausbrach, beugte Josef sich vor, um sie in seine Arme zu schließen. »Nicht weinen, meine Liebe, nicht weinen. Am Donnerstag komme ich mit zum Justizpalast, wo wir das mit den Beamten bereinigen werden.« Sie nickte, verbiss sich das Weinen und fegte versehentlich beim Aufstehen alle Papiere zu Boden, und Josef, der Anstalten machte, sich niederzuknien, musste sich an der Tischkante festhalten. »Mon Dieu«, sagte ich auf der Schwelle. Mon Dieu. Josef stand noch am Tisch, hob das Kinn und betrachtete mich eine Weile aus glasigen Augen. Ich nahm seine schlechte Verfassung nicht wahr. Anders als bei seinem letzten Besuch in Wien schien es mir nicht mehr, als sei er ein Wrack. Eine von heute aus schwer zu verstehende Blindheit. »Fanny«, versetzte er strahlend, »das ist meine Fanny«, als sollten es alle erfahren, und kam nicht los von der Tischkante, die er mit allen 10 Fingern umklammerte. Ich eilte auf Josef zu, und wir umarmten uns. »Du bist in Sicherheit. Ach, das ist gut«, sagte er an meinem Ohr. »Das ist gut, liebe Fanny.« Josef wischte seinen feuchten und struppigen Schnurrbart ab und wollte erfahren, wo ich wohne. »In einem Gartenhaus«, sagte ich. Er fiel mir ins Wort. »In einem Gartenhaus, Fanny, das ist nichts. Du solltest zu mir kommen und dich im Hotel de la Poste einquartieren. Als mein Gast. Als mein Gast. Ich erlaube keinen Widerspruch. Um 3 bin ich fertig. Versprich mir zu kommen.« Ich war vor Seligkeit außer mir, als ich das Hilfskomitee auf den Gehsteig verließ. Wieder und wieder entglitt mir der Mantel, den ich auf dem Arm hielt, und schmutzte sich an. Mir fiel es nicht ein, Josefs Bitte zu widerstehen und nicht aus Bequemlichkeit in einem weichen und warmen Hotelbett zu schlafen und Gast meines ersten Verlobten zu sein. Sein Schriftstellername war weltweit bekannt, und an Einnahmen konnte es Josef nicht mangeln. Warum sollte ich seine Einladung ablehnen, die von ehrlicher Herzlichkeit war? Nein, entscheidender war eine andere Sache. Unser Wiedersehen war wie ein Sprung ins Vergangene, das Josef und mich miteinander verband. Ein gutes Vergangenes, in dem wir leichtfertig, heiter und jugendlich sicher gewesen waren und noch keinen Krieg erlebt hatten. Meine Begegnung mit Josef versetzte mich wieder ins ahnungslos friedliche Wien, das nach Hafer und Pferdemist, Jod und Karbidlampen, Bratmaroni und Schuhwichse, Kampfer und Lederroch. Ein Wien der Reitsporen und Regimentskapellen. Eine schwarz-gelbe Stadt wie ein schwirrendes Bienenhaus, in dem alles mit goldenem Honig verkleistert war. Dieses gute Vergangene stillte mein Heimweh.
Das sind auch Szenen, die allesamt erfunden sind, aber, es gibt ein großes Aber, über diese Zeit, also der zweiten Hälfte der 30er Jahre, wo Josef Roth in Paris ist, sind viele andere schreibende Leute, Journalisten, Autoren, Schriftsteller in Paris auch in derselben Situation. Und es gibt eine Unzahl vermutlich von Zeugnissen über Roth und über dessen Situation und wer da alles noch mit am Tisch gesessen hat. Das heißt, es ist einmal ja gefährlich sozusagen für den Schreiber, da zu erfinden, weil sofort jemand kommen kann und sagen, ja, das war aber ganz anders. Und, das ist das eine, du musst ja endlos recherchiert und gelesen haben oder hast du das dann doch nicht und gesagt, ich lasse es drauf ankommen und erfinde stimmig.
Ja, nein, das musste natürlich schon recherchiert sein. Also wenn man dann auch in eine Situation hinein erfindet, die sehr gut dokumentiert ist, muss man sie natürlich erst recht kennen. Es war so, ich hatte ja mit dem Tagebuch über eine Welt erzählt, 1914, eine Welt der beiden, eine intime Welt, die erfunden ist. Aufgrund einer geringen Dokumentenlage war das kein Problem. Wenn ich sie jetzt wieder zusammentreffen lassen wollte, dann musste ich natürlich diese Erfindung durchhalten. Und das habe ich zum Beispiel so gemacht, dass dort auch unter den bekannten Namen, die sich an dem Tisch von Josef Roth versammeln, auch erfundene Figuren sind. Das heißt, es gibt so etwas wie eine Melange aus dem erfundenen Leben. Und gerade weil wir von Schwindeleien oder Erfundenem sprachen, gerade bei Josef Roth hatte ich das Gefühl, darf man das auch. Übrigens hat er das auch ja gemacht bei dem Napoleon-Buch, wo es eine historische Persönlichkeit, die er aus unmittelbarer
Nähe
der erzählt.
Wie heißt der?
100 Tage. Und dann gleichzeitig eine Frau, die dort am Hof von Napoleon arbeitet, eine erfundene Figur, und die dann aber auch unmittelbar Kontakt mit ihm hat. Was wir noch nicht gesagt haben, nicht nur Fanny ist die Erzählerin, sondern sie ist, man könnte sagen, das schwankt so ein bisschen, das changiert so ein bisschen hin und her, vielleicht sogar noch eher die Hauptfigur des Buches als Josef Roth. Alle Welt ist natürlich erstmal angezogen durch den Namen Roth, etwas darüber zu lesen. Aber eigentlich ist es ein Buch, wenn nicht vor allem über die Fanny, die erfundene Figur, dann zumindest über diese Konstellation der beiden. Und sie ist eben eine ganz andere Charakter. Sie hat eine auch weltanschaulich. Sie kommt aus einer ganz anderen die Richtung.
Sie ist straight, ja.
Ja, und, sie ist straight.
Und genau. Josef Roth ist schildern, schon schildern.
Ganz genau, genau. Sie ist außerdem eine selbstbewusste.
Und die fand ich immer, das ist immer klar.
Genau. Und sie ist eine selbstbewusste junge Frau als 17-Jährige gegenüber ihm. Und er hat ein ganz konservatives Frauenbild mitgebracht aus seinem Brody. Gibt es ständig Reibungen des Zeitalters natürlich. Sie kommt aus einem Elternhaus, in dem der Vater, der ist zwar ein Schuster, aber ein sehr gebildeter Schuster, ein Intellektueller fast, ja, der im Arbeiterbildungsverein, damals funktionierte das ja alles noch bei den Sozialisten, bei den österreichischen Sozialisten, auch bei den Deutschen, es gibt den Arbeiterbildungsverein, er arbeitet darin mit, es gibt eine Szene ganz am Anfang, wo er den kleinen Töchtern, es sind ja vier Töchter, wo er den kleinen Töchtern vorliest. Und dieser Vater, hat auch eben ein ganz anderes Frauenbild. Für ihn hängen Charakter, Talent und so weiter nicht vom Geschlecht ab. Und das hat er ihr natürlich beigebracht. Und deswegen ist sie eine sehr kluge junge Frau. Übrigens, ein Rezensent hat geschrieben, sie besucht die Hauswirtschaftsschule. Das tut sie eben gerade nicht. Sie entspricht nicht dem Klischee der jungen Frau damals, sondern sie besucht das Lehrerinnenseminar. Das hat eben auch ihr Vater ermöglicht. Ja. Außerdem hat, wie man an dem Tagebuch dann auch sehen kann, das schwankt dann manchmal zwischen wirklich sehr backfischhaftem, teenagerhaftem. Ja. Und dann kommen ganz kluge Sachen, wo sie sich anschließt an schriftliche Äußerungen, zum Beispiel Briefe, Tagebücher einer ganzen weiblichen Kultur, die eben gerade nicht in der Öffentlichkeit stehen konnte und deswegen eine ganz kluge, ich habe mich natürlich recherchiert, Tagebücher der Zeit auch, ne? Frauentagebücher der Zeit, eine ganz kluge schriftliche Kultur zustande gebracht.
Aber ich habe mich dann gefragt, was die zweite Begegnung anbetrifft. Da trifft sie auf ihre Jugendliebe, ein versoffener, früh gealterter Herr, da täuscht der gute Anzug auch nicht mehr darüber hinweg, dass es ein runtergekommener Penner ist, der kaum mehr aus den Augen gucken kann, also in permanentem Suff auch arbeitet, immerhin hat gearbeitet im Suff. Aber was fand die an diesem Kerl? Wird ja auch noch beschrieben.
Die Vergangenheit, den 19-Jährigen
von 1914,
das steht auch im Buch. Irgendwann erkennt sie, was ich jetzt von dem will. Ach Gott, das ist ja gar nicht dieser Mensch, der da ist, sondern das ist die Fantasie, die ich im Kopf habe und die verlorene, vernichtete Liebe von damals, die ich jetzt plötzlich realisieren kann.
Die Liebe lebt ja auch von Projektionsleistung.
Genau.
Man sieht bestimmte Dinge nicht.
Genau. Man sieht eben was Bestimmtes, das, was man eben liebt. Er ist ja noch gar nicht lange verlassen von der Irmgard Keun, als Fanny ihn trifft. Das hat mir natürlich auch in die Karten gespielt. Er hat dann eben keine Geliebte mehr. Die Keun, im Januar hat sie ihn verlassen. Die haben sich, wie man weiß, die haben zusammen auch gesoffen wie die Löcher. Und sie war ja wesentlich jünger, die Irmgard Keun. Es gibt, glaube ich, keinerlei Äußerung von ihm über sie als Schriftstellerin. Bei der Annette Kolb, schreibt da einen Brief, sie sind die einzige Frau, die das Handwerk, das männliche Handwerk des Schreibens beherrscht. Irmgard Keun ist weg und die war ja, wie gesagt, auch jünger und hat ja auch mit diesem, schon im Januar 38 natürlich völlig fertigen und auch im Jahr davor völlig fertigen, physisch völlig fertigen Menschen ja zusammengelebt und ein Verhältnis gehabt. Also insofern kam mir das auch plausibel vor, dass das auch für Fanny nochmal geht, dass man das machen kann. Aber der eigentliche Punkt ist natürlich genau der von Theo erwähnte, dass es eine Projektion ist. Und es geht im Grunde, dass sie beide in diesem Verhältnis, das sie jetzt nochmal erfüllen, das zum ersten Mal eigentlich erfüllen für eine gewisse Zeit, eigentlich wieder in die Vergangenheit zurück wollen, in ihre Jugend zurück wollen. Und das gleichzeitig hat politische Implikationen, weil es auch heißt, in die Zeit, als das KOK-Reich noch bestand und als die Welt noch offen schien.
Und in Ordnung war es sozusagen. Ja.
Ich habe mir die Frage gestellt, ob bei der Niederschrift du auch Grenzen des Fiktionalen gespürt hast. Also so, wann darf die Fantasie nicht ausbrechen? Also man muss dann irgendwo auch eine Grenze ziehen, die sozusagen das Biografische nicht stört. Sehe ich das richtig?
Genau, das war auch meine Frage, besonders im zweiten Teil eben, wo sehr viel überliefert ist und bekannt und gesichert ist. Wie sah das beim Schreiben aus, dass dir da die überlieferte Realität Zügel angelegt hat?
Ja, natürlich musste mich ja an die Eckdaten halten. Ich kann ja dann bei mir nicht erst im Jahr 1940 sterben oder so. Ne? Und sie bleiben ja nicht lange ein Paar, sondern sehr verletzende Worte von ihm. Das hatte er an sich, das weiß man, das ist dokumentiert. Er konnte unglaublich grob werden, vor allem auch natürlich, wenn er betrunken war. Da musste ich mich natürlich an die Eckdaten halten. Aber tatsächlich, ich habe einige Dinge verändert. Die sind natürlich minimal. Zum Beispiel, dass er in meinem Buch Die Legende vom Heiligen Trinker schon im Jahre 1938 schreibt. Fanny, die ist wieder aufgetaucht und deshalb schreibt er jetzt die Legende vom Heiligen Trinker, pellt sie dann aber zurück, weil er im Grunde mit dem Ende dieser Erzählung seinen eigenen Tod beschreibt. Also auch aus Aberglauben, ne? Nach dem Motto, ein leeres Grab ruft die Lebenden zu sich. Hält es zurück und das hätte Josef Roth wahrscheinlich nicht getan, denn er hat ja alles sofort verwertet, weil er unbedingt Geld brauchte. Das sind so Dinge, wo ich was verschoben habe, aber ich denke mal, ich habe mich an die nötigen Grenzen gehalten. Es passiert nichts, was, das wäre ja die Frage, passiert da irgendetwas, was völlig unplausibel ist, mit Josef Roth gar nichts zu tun haben kann? Oder auch umgekehrt mit der erfundenen Fanny nichts zu tun haben kann, wäre ja auch eine Möglichkeit. Es gibt ja oft Kritiken über Protagonisten, Protagonistinnen, wo man sagt, es ist völlig unglaubhaft, wie diese Figur sich jetzt verhält.
Josef Roth ist ja die Figur, die nicht erfunden ist in diesem Roman. Es sind, glaube ich, noch zwei
oder drei. Das ist eben die Frage, Theo. Denn wenn ich eine Figur erfinde in seiner unmittelbaren Nähe und in einer Interaktion zwischen der erfundenen Figur und der historischen Person, dann fiktionalisiere ich ihn natürlich mit.
Was ich fragen wollte, was mir ganz wichtig ist, hatte immer wieder das Gefühl beim Lesen, ja, da zitiert der Jan Konefke Josef Roth, sei es aus einem Roman oder sei es aus journalistischen Artikeln, manchmal stehen Zitate in Anführungszeichen, wenn Josef Roth redet, manchmal aber auch nicht, wenn es so indirekte Rede von anderen Freunden oder von der Fanny ist, er habe das und das gesagt. Ganz indiskrete Frage, wie viele Original-Josef Roth-Zitate sind drin?
Grabe gerade in meinem Gedächtnis, aber jetzt fällt mir gerade nichts ein. Das Problem ist nämlich folgendes. Tatsächlich, es gibt Originalzitate da, die aber oft nur dem Sinn nach original sind. Nicht unbedingt der Formulierung oder nur einem Teil der Formulierung nach. Das unterstreicht das eben noch, was wir gerade besprochen haben. Ich habe das gemacht, um das dem Sprachfluss von Fanny bzw. dem Sprachfluss des Buches auch anzupassen, diese Veränderungen vorzunehmen. Aber natürlich sind die wichtig, vor allem in seine wörtliche Rede gelegt. Tatsächlich aber nicht immer. Das stimmt. Es gibt manchmal Beschreibungen von ihr, in denen sie gewissermaßen ein Josef Roth-Zitat veränderter Art aufnimmt. Eine Grenze der Fiktion ist, dass ich ihm nicht etwas in den Mund legen kann, was er nie und nimmer gesagt oder gedacht hätte. Bei Lesungen werde ich natürlich gefragt, oft von Frauen, wenn ich die Stelle lese, wo er auf die weiblichen Kommilitonen in der Universität schimpft und daraus hervorgeht, dass er eben wirklich wenig von studierenden Frauen hält, ob er das wirklich gesagt hat. Das hat er nicht gesagt, aber das gibt's in einem Brief und zwar ausgerechnet auch noch an seine Cousine aus dem Jahre 1916. Das kann ich dann, darf ich dann natürlich verwenden, aber ich hätte ihm das ja nicht in den Mund legen können, ohne dass ich eine Begründung dafür habe.
Ich will am Ende nochmal auf Josef Roth zurückkommen. Zwei Dinge, die in meinen Augen etwas unterbelichtet waren. Und da würde ich gerne nach den Gründen nochmal fragen, warum das so ist. Das ist zum einen seine Reise in die Sowjetunion, die ja offenbar bei ihm eine Wende bewirkt hat. Also keine Wende, die sofort spürbar war, aber die doch ihn am Ende seines Lebens vom exponierten Linken hin zu einem, ja, wie soll ich sagen, kaisertreuen Legitimisten geführt hat. Der zweite Punkt, der ist eng natürlich auch verknüpft damit, ist die Frage nochmal nach seiner religiösen Art. Also er war ganz gewiss kein frommer Mensch, aber ein religiöser war er allemal. Also das steht ganz außer Frage. Er hat immer mit biblischen Motiven gearbeitet, immer, auch schon in frühen Werken kommt das vor. Aber es gibt am Ende seines Lebens doch auch eine zunehmende Dominanz von christlichen Motiven. Und zwar immer im Kontext von Erlösungssehnsüchten.
Auf diese erste Frage, was die Reportagen angeht, die er aus der Sowjetunion für die FZ, die Frankfurter Zeitung, geschrieben hat, das ist tatsächlich ein unglaublich wichtiges Buch, auch heute noch, würde ich sagen. Er hat also anders als andere linke Intellektuelle, die sich in der jungen Sowjetunion an der Nase herum haben führen lassen oder sich selbst an der Nase herumgeführt haben, vielleicht ist das sogar noch besser ausgedrückt, hat er sehr klar gesehen. Es war ja auch angelegt als jemand, der in 15 Kilometer von der Grenze zum Zarenreich entfernt aufgewachsen ist, kannte er natürlich diese Kultur. Das spielt im Buch jetzt erstmal praktisch keine Rolle, weil es nicht um die 20er Jahre geht. Aber es kommt trotzdem vor, weil mich das natürlich auch sehr fasziniert, diese Reportagen aus Russland. Es kommt tatsächlich vor in dem Gespräch über die Kultur Europas oder im Streitgespräch, als sie da am Tisch sitzen. Dann geht es eben darum, was ist überhaupt die europäische Kultur? Und ich möchte das kurz vorlesen. Das kann nicht dein Ernst sein, bemerkte Mounioù. Oder gehst du den linken Dogmatikern auf den Leim? Deine Freiheit ist westlicher, als es Europa ist. In Wahrheit ein amerikanischer Fetisch, erfunden von Einwanderern, Pionieren und Siedlern, die aus Europa nichts anderes kannten als Grenzen. Und wo Freiheit herrscht, die keine Schranken mehr kennt, brechen sich technischer Fortschritt und geistige Leere Bahn. Ja, das ist das frische, gymnastisch-hygienische, von tieferen geistigen Ahnungen freie Amerika. Und deine Gleichheit, mein Lieber, ist halb asiatisch. Das macht man in Russland, der anderen Weite, in der bis zum Horizont Elend und Schwermut zu Hause sind. Gleichheit der Masse in Rot und in Grau, die nach Menschenschweiß, Kohle und billigem Essen riecht. In dieser Gleichheit bleibt keiner mehr Herr oder Knecht, keiner Mann oder Frau, keiner Mensch oder Unmensch, nur eine soziale Funktion. Was hat das mit unserer Kultur zu tun? Nichts. Kultur ist von aristokratischem Geist und besteht prinzipiell nicht aus Steppe und Heerstraße. Kultur, das sind Gipfel, die aus der Vergangenheit ragen. Amerika ist eine Neuzeiterscheinung, eine geschichts- und vergangenheitslose Welt. Und der Bolschewismus behauptet zu seinem Teil Europas Geschichte beendet zu haben und mit dem Jahr Null zu beginnen, nicht wahr? Zitate, viele Zitate aus den Reportagen über die Sowjetunion, die junge Sowjetunion. Und ich glaube, dass zumindest dort aufgefangen ist in einem Gespräch, das natürlich jetzt in den 30er Jahren geführt wird und wo er das nochmal hervorhebt. Das andere Europas. Und seine Quintessenz ist übrigens in diesem Streitgespräch, das andere Europas ist seine unglaubliche Vielfalt auf engem Raum, in Kulturen, in Sprachen, in Religionen und so weiter. Und das nicht als Gegensätze zu begreifen oder als Kulturen, denen eine der anderen überlegen oder unterlegen ist, sondern als Prinzip, als kulturelles Prinzip. Das ist im Grunde, das ist Europas Kultur. Europas Kultur, das sind seine Kulturen, so heißt es auch mal an einer Stelle. Was die religiöse Seite angeht, ja, vielleicht ist das nicht so sehr bei mir im Fokus gewesen. Ließe sich aber auch rechtfertigen dadurch, dass es ja Fanny ist, die erzählt. Und die sieht ihn natürlich anders. Die hat keinen wissenschaftlich objektiven Blick auf ihn, sondern sie hat ihre nicht religiöse Wahrnehmung. Und für sie spielt das nicht diese große Rolle.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja.
Ja. Die Zeit ist um oder schon überschritten. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, auch über den Schriftsteller und seine Werkstatt Jan Konefke zu reden. Das schaffen wir nicht mehr und machen wir beim nächsten Roman oder indem wir ganz andere frühe Romane vorstellen, wenn er sich mal wieder bei uns einfindet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Klaus Wiegerling und bei Jan Konefke vor allen Dingen und bitte ihn noch zu einem Rausschmeißer-Guzel aus dem Buch Im Schatten zweier Sommer.
Wenn ich Josef bekniete, das Schnapstrinken einzustellen, konnte er mich voller Dankbarkeit an sich ziehen und bitten, dazwischen zu gehen, falls er sich vergesse. Er vergaß ich andauernd und meine Ermahnungen wischte er spitz oder spaßig beiseite. Tadeusz, was meinst du? Ist Fanny nicht gut zu mir? Wandte er sich an seinen polnischen Freund, der mit heftigem Nicken versetzte, »Das ist sie.« »Zu gut ist sie«, spottete Josef, zu gut zu einem elenden Trinker, der es nicht verdient hat. »Sie versteht nicht, warum ich den Alkohol brauche, der mich viel eher konserviert, als mich umzubringen.« »Denkst du im Ernst, er vermehrt deine Lebenszeit, Jossel?« sprang Soma mir bei. Alles rechnete mit Josefs Schlagfertigkeit, und eine geistreiche Antwort ließ nicht auf sich warten. Nein, das denke ich nicht. Nicht im Ernst, flachste Josef. Er vermehrt meine Lebenszeit nicht. Er verringert sie. Was er verhindert, das ist nur mein unmittelbarer Tod. Ich werde tot umfallen, und zwar auf der Stelle tot umfallen, wenn man mir keinen Schnaps mehr zu trinken gibt. In einem Zug leerte Josef sein Wasserglas. Und ich will den Rest meines Lebens gern hergeben, falls das der von mir zu entrichtende Preis ist, um meinen neuen Roman abzuschließen. Ich meine den gerade begonnenen, bemerkte er schleunigst und mit einem Zwinkern. Ich tat, was ich konnte, um Josef zu helfen. Es reichte nicht. Sein dringlichstes Anliegen war, wieder der zu sein, der er gewesen war, als wir uns kennenlernten. Ein anziehender, junger Mann, der auf sich achtete und vor mir oder meiner Erinnerung zu bestehen. Seine Scham war zu groß, um das offen zu sagen. Trotzdem war es nicht schwer zu bemerken. Wenn er sich mit seinen Augen im Spiegel begegnete, der im Gewandkasten hing, hatte er Eile, den Schrank gleich wieder zu schließen. »Wer sich nicht anschauen muss, kann sich einbilden, noch das vertraute Gesicht zu besitzen«, schimpfte er an einem sonnigen Vormittag, als ich anregte, einen Spaziergang zu machen. »Nein, ich bin zu verkommen, um mich auf der Straße zu zeigen.« Ich nahm mir vor, gegen seine Verwahrlosung anzugehen. Ich schnitt seine Haare, das konnte ich. Ich wusch seine Hemden, besonders am Kragen, und dunstete sie mit einem Baumwolltuch auf, bis sie wieder sauber und glatt waren. Ich befestigte lockere Knopfreihen, und wo ich ein Brandloch fand, stopfte ich es. Josefs Garderobe war mehr als bescheiden. Er hatte nicht mehr als einen Nadelstreif und einen Smoking, die dringend zur Reinigung mussten, 6 Hemden, 2 Hosen, verfleckte Krawatten und Fliegen. Ich musste dem Mann, den ich liebte, zu Kleidung verhelfen, in der er sich sehen lassen konnte und nicht nur mehr das zerfallene Gespenst seiner besseren Tage war. Es mochte Mounieu neuen Mut verleihen, wenn er sich wieder als wahrer und ehrenhafter Herr vorkam. Ich trennte mich guten Gewissens von seinem Ring, den ich im Pfandhaus versetzte, und hatte Geld, um Josef einen Anzug maßschneidern zu lassen. Er wollte nicht wissen, warum ich liquide war. Er ahnte es, nehme ich an. Wir bestellten den Schneider zum Maßnehmen ins Hotel. Er machte uns trotz seines teuren und namhaften Ateliers einen erschwinglichen Preis. Da er ein Marlene-Dietrich-Verehrer war, versprach er sich von Josef, falls sie nach Paris kommen sollte, seinen Leinwandschwarm kennenzulernen. Sie hatte ja vor aller Welt bekannt, Roths Roman Hiob besonders zu lieben. Und Josef, nicht faul, bot dem Schneider ein Autogramm Marlene Dietrichs mit namentlicher Widmung an, um das er sie am Telefon angehen werde, und erzielte einen 70-prozentigen Preisrabatt. Als wir allein waren, verlangte ich zu erfahren, »Und wie willst du an ein Autogramm von der Dietrich kommen?« Er entgegnete, »Liebes, ich mache es nach. Was sonst? Es wird ein Autograph sein, das doppelten Wert besitzt. Es stammt von Marlene und gleichzeitig von Josef Roth.«
Vielen Dank. Das war podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Hier mit Folge 44 über Jan Konefke und seinen neuen Roman Im Schatten zweier Sommer. Zu Gast waren Klaus Wiegerling und Jan Konefke. Und ich durfte auch mitreden. Ciao. Und danke, dass Sie zugehört haben.